Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Uns besucht heute der Schriftsteller Ariel Magnus, in Argentinien geboren und aufgewachsen mit deutsch-jüdischer Familie. Sein neues Buch erzählt davon, bezieht sich drauf, wie in Argentinien sowohl Juden als auch Nazis Zuflucht fanden und welche Konstellationen sich daraus ergeben haben. Willkommen, Herr Magnus, grüße Sie.
Hallo.
Tür an Tür heißt das Buch und das kann man ganz wörtlich nehmen. Es beginnt mit einem Satz, der einen ziemlich umhaut. Man muss sich das vorstellen, da flüchtet ein Jude 12.000 Kilometer von Hamburg nach Buenos Aires und gerät just in ein Haus, in dem Nazis wohnten. Wer genau wohnte denn da, Herr Magnus?
Das war mein Großvater väterlicherseits, der Heinz, den ich nicht kennengelernt habe. Der ist gestorben, als mein Vater 15 war. Aber ich habe von ihm die Bibliothek geerbt und auch das Schreiben. Ja, er schrieb sehr gern, das habe ich spät erfahren. Er hatte ein Tagebuch von seiner Emigration, 37, aus Deutschland. Das Tagebuch beginnt auf Deutsch und endet auf Spanisch.
Und der lebte in einem Haus, in dem zumindest eine Nazi-Frau, Frau Winkler, wohnte.
Ja, es war ein zweistöckiges Haus. Sie waren unten. Das war nicht ganz am Anfang, aber ein paar Jahre später. Und oben war diese Frau Winkler, die hat sie derb geschimpft und Kot über den Balkon geworfen. Das war ziemlich hart, also ziemlich krass. Und es ist die Anekdote lief in der Familie immer wieder und ich bin damit aufgewachsen. Aber wenn ich das erzähle, erstaunen alle. Deswegen beginnt auch das Buch so.
Nee, es ist ja auch eine Konstellation, eine Frau, die sich als Nationalsozialistin nach Argentinien geflüchtet hat und dann zwei Stockwerke tiefer eine Familie, die gerade noch rausgekommen ist aus Deutschland. Das ist ja eine Konstellation, wenn Sie das einem Redakteur vorlegen würden, würde er sagen, Vorsicht, Vorsicht, das glaubt kein Mensch.
Genau. Ja. Aber es war so, also es ist, man muss es auch so nehmen, es ist eine Narzisstin, aber es war keine Kriegsverbrecherin oder sowas. Also es war einfach eine Frau. Wahrscheinlich war sie noch dort, also sie ist nicht 45 nach Argentinien gegangen. Mhm. Also sie war schon dort und sie war mit Hitler und dann kamen diese Juden und die hatten Probleme und es kam die Polizei auch etc. Und mein Großvater hat anscheinend darunter gelitten, aber auch nicht umgezogen. Also das ist schon wichtig und die wohnten alle in diesem deutschen Viertel in Buenos Aires, wo auch Juden waren, natürlich.
Der deutsch-argentinische Autor Ariel Magnus erzählt nicht nur, aber viel von seiner eigenen Familie in seinen Büchern. Die bietet mit ihrer deutsch-jüdisch-argentinischen Melange auch jede Menge Stoff. Da müssen und da mussten sich Identitäten immer neu, immer anders ausbalancieren. Ariel Magnus selbst ist 1975 in Buenos Aires geboren, lebt jetzt in Berlin, hat in Deutschland studiert und ist ein Mensch mit 5 Großeltern. Herr Magnus, wie haben Sie das hingekriegt?
Nicht nur 5, sondern alle aus Deutschland und alle Juden. es waren zwei und die eine Hälfte aus Brasilien, die sind nach Brasilien ausgewandert. Also es war die deutsche Community war sehr eng verbunden, auch die deutsch-jüdische Community.
Und 5 Großeltern?
Ja, weil mein Großvater väterlichseits, dieser Heinz, ist früh gestorben und meine Großmutter hat nochmal einen Heinz aus Deutschland, Jude, geheiratet. Und das war eigentlich der Großvater, den ich gekannt habe.
Zweimal Heinz.
Zweimal Heinz.
Haben Sie alle Großeltern kennenlernen dürfen? Sind die alle rechtzeitig rausgekommen?
Ich habe alle kennengelernt und mit allen habe ich auch Deutsch gesprochen. Mit der Großmutter väterlichseits vor allem Spanisch, weil sie ist 1920 in Argentinien geboren. Also mein Urgroßvater ist in den 20er Jahren als Osram-Vertreter nach Argentinien gegangen und hat dort Geld gemacht. Und dann hat er die tolle Idee, nach Deutschland zurückzukommen in den 20er Jahren. Hat natürlich alles verloren und musste nach Buenos Aires zurück. Also ein Teil der Familie ist in Argentinien geboren und erst danach nach Deutschland gekommen und wieder nach Argentinien.
Was für eine Melange. Man lernt in Ihrem Buch, dass es für die deutsch-jüdische Identität ein jüdisches Wort gibt, das Sie für meine Ohren mit viel Zärtlichkeit benutzen, auch in diesem Buch Tür an Tür, nämlich Jecke. Was meint das?
Ich liebe dieses Wort, weil sonst werde ich immer vorgestellt, also müssen wir von Ihnen als Deutsch-Jude oder Jüdisch-Deutsch etc. Jecke. Jecke heißt beides. Und das ist anscheinend in Israel geboren, als Bezeichnung für die Deutschen. Aber die deutschen Juden natürlich, und die dort ausgewandert sind. Aber die haben es selbst genommen. Und man benutzt es überall. Also wo es deutsche Juden gibt im Ausland, die bezeichnen sich selbst als Jecken.
Ist das ein liebevolles Wort?
Ja. Es kann auch wie ein witziger gebraucht werden. Also vor kurzem habe ich mit einer Frau gesprochen, die war mit einem Nicht-Jirken geheiratet. Das war mein Rebbe in Argentinien, und die hat gemeint, immer wenn sie was zu strukturiert gemacht habe, also als sie ist Jirken, hat der andere gesagt, also das ist, weil du Jirke bist. Also es ist immer eine Bezeichnung, du bist Deutsch. Also es ist immer die Frage, ist es mehr Deutsch als Jüdisch oder mehr Jüdisch als Deutsch? Und in diesem Balance oder Nicht-Balance leben wir deutsche Juden den ganzen Leben.
Haben sich denn die Jecken, ihre Familie in Buenos Aires, dem Zufluchtsort, zumindest für einen großen Teil der Familie, haben die versucht, sich dort sowas wie ein kleines Deutschland aufzubauen?
Das kommt von selber. Also es gab schon deutsche Schulen. In Argentinien hat dann eine längere Einwanderungsgeschichte aus Deutschland. Nur wenn man diese Einwanderungsgeschichte als Jude nachvollziehen will, entdeckt man, dass die Juden da gar nicht vorkommen. Und wenn man die jüdische Einwanderung in Argentinien, die Bücher etc., dann kommen die Deutschen nicht vor. Und irgendwann ist es ja, also wir sind doch hier, und woher kommen wir? Und es sind diese Mischung. Und ich würde sagen, es ist immer ein Kampf zwischen mehr Deutsch oder mehr Jüdisch. Bei mir war es eine gute Balance. Ich bin zu einer deutschen Schule gegangen, aber eine deutsche Schule, die nicht gleichgeschaltet wurde während des Nazismus. Aber auf der anderen Seite keine jüdische Schule. Ich bin aber zu einer jüdischen Community gegangen. Also ich hatte beide, ich konnte wählen. Also meine Eltern haben mir beide Identitäten aufgeboten, und ich habe die dritte genommen, das ist die argentinische.
Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Einmal, ich konnte wählen, und dann, es war doch immer ein Kampf. Jedenfalls ist diese Gemengelage bei Ihnen zum Teil so durcheinander gegangen, dass Sie als Kind sämtliche Traditionen, Gepflogenheiten der deutschen Familie für jüdische Gebräuche gehalten haben. Wie weit ging das? Also Ostereier suchen, Weihnachtsbaum, alles jüdische Tradition? Oder wie muss ich mir das vorstellen für den kleinen Ariel Magnus, bei dem das mal bunt durcheinander ging?
Ja, es ist wie, es war für mich war alles jüdisch, weil das mit dem Deutschen war nicht so, also wir haben Deutsch gesprochen, zu einer deutschen Schule gegangen, aber die Deutschen waren Nazis. Das war immer beides zusammen. Das war wie, Deutschland ist ein tolles Land zu leben, aber die sind alle Nazis. Aber da sind Nazis, etc. Und deswegen habe ich mir alle Dinge, die ich nicht kannte, aus Argentinien, dachte ich mir, das ist muss jüdisch sein. Und
alles
nicht Deutsch.
Positive Deutsch.
Ja, es muss jüdisch sein, weil es kann nicht mehr deutsche Dinge sein. Oder ich weiß nicht. Also ich, und ich habe, da ich eine deutsch-jüdische, eine Jecke-Erziehung bekommen habe, dann ich kann beide Termini nicht auseinandernehmen. Also Deutsch und Jüdisch für mich gehen zusammen, und es ging auch zusammen bis 33 irgendwie.
Also der kleine Junge, der Ostereiersuchen für einen jüdischen Brauch hielt, das ist vielleicht die bisschen skurrile Seite, aber ich habe mich schon gefragt, was ihre Großmama Ella, die Auschwitz überlebt hat und die nie wieder nach Deutschland wollte, wie die denn das erlebt hat, dass nun eine ganze Reihe ihrer Enkel, von ihren Geschwistern leben auch welche in Deutschland, dass die wieder hier sind?
Ja, die wollte nicht in Deutschland leben, die wollte die Staatsangehörigkeit auch nicht nehmen. Aber sie ist wiedergekommen mehrmals, und sie hat es hier geliebt, und sie wollte hier immer reisen. Und also sie hatte kein so schlechtes Verhältnis zu Deutschland. Mit den Enkeln war es so, ich habe keine Kinder, aber meine Geschwister schon, aber die sind nicht mit jüdischen Frauen geheiratet. Und das war das Problem. Also es läuft ghetto-mäßig. Wenn du keine Juden heiratest, dann bist du, ist es wie, okay, es ist kein jüdisches Kind, technisch gesehen.
Technisch gesehen. Ausdruck. keine jüdische Mutter, kein jüdisches Kind.
Genau, religiös gesehen, was weiß ich. Und, aber sie hat sich damit ganz schnell abgefindet und es gibt schöne Fotos von ihr mit dem Enkelkind. Nur ist sie danach gestorben, sie war schon ziemlich alt und sie hat nicht alle Enkelkinder kennengelernt.
Aber sie ist dann wacker auch nach Deutschland gereist, um ihre Enkel dort zu besuchen.
Ja, wacker würde ich nicht sagen. Also es war immer ein bisschen problematisch. Aber das,
ich wollte gerade sagen,
sie war Krankenschwester gewesen und war Krankenschwester in Hamburg bis 1943, dann in Theresienstadt, dann selbst in Auschwitz. Und als Krankenschwester hat sie so Einladungen bekommen zu Kuren und so. Und das hat sie so geliebt. Also sie lebte immerhin in Deutschland, in Porto Alegre. Und sie hat immer nur Deutsch gesprochen und ganz wenig Portugiesisch. Und als sie hier war, war es immer problematisch, weil es war das Land der Täter etc. Aber sie war gerne hier. Das ist die Wahrheit.
Ariel Magnus, deutsch-jüdisch-argentinischer Familienkonstellation Jecken in Buenos Aires. Das bietet dem Schriftsteller viel Stoff, so dass er immer wieder aus dieser Geschichte heraus schreibt, literarisch, auch literarisch frei, aber eben doch drauf bezogen. Und sein jüngstes Buch heißt Tür an Tür, ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen und erzählt von Juden und Nazis, die sich nach Argentinien geflüchtet haben, wirft er zugleich einen ganz differenzierten Blick in diese jüdische Community hinein, die plötzlich selbst sehr widersprüchlich wird, die ganz großen Wert drauf legt. Das sind die einen deutsche Juden, die anderen sind osteuropäische Juden. Das sind alles Dinge, die waren da wichtig, oder?
Ja.
Die waren sehr widersprüchlich.
Da kommen dazu die Sozialisten und die Liberalen. Und es war viel bunter, weil der Unterschied zwischen Nazis und Juden war so krass, dass man vergisst, dass innerhalb beider Communities, auch unter den Deutschen, natürlich gab es viele Deutschen, die nicht Juden waren und keine Nazis waren, aber in der jüdischen Gemeinde waren ganz viele aus dem Osten gekommen und die treffen in Argentinien die Deutschen. Also das hat auch meine Großmutter in Auschwitz selbst erlebt als Deutscherin. Es war wie, ihr habt Hitler Geld gegeben und da war sie zu deutsch für den Juden und natürlich zu jüdisch für die Deutschen. Und das kam in Argentinien wieder. Und die
da muss ich mal einhaken. Ja. Die hat im Konzentrationslager erlebt, dass Juden aus osteuropäischen Ländern den Juden aus Deutschland, den Opfern vorgeworfen haben, dass sie zum Teil, haben sie ja gemacht, zum Teil sich mit Geld zu retten, mit Besitz zu retten. Ja. Also, und das war dann innerhalb der Opfergemeinschaft.
Ja.
Praktisch eine Hierarchie, eine Konkurrenz.
Das hat meine Oma da erlebt, aber ich hab auch für dieses Buch habe ich ein bisschen recherchiert und auch deutsche Juden gehört, die meinten, wir sind nach Argentinien gekommen und das Einzige, was wir nicht wollten, war, mit den Ostjuden zusammen zu sein. Also wir sind lieber mit den Deutschen. Und wenn wir nicht wussten, wer sie waren, also auch wenn sie Nazis waren, in den ostjüdische Ecke zu rekrutieren.
Das muss man sich mal ganz langsam in den Kopf kullern lassen. Das kann man sich kaum vorstellen, solche Konstellationen.
Ja. Und es gab ein deutsches Theater, ein deutsches jüdisches Theater und ein ostjüdisches Theater. Das, was Kafka in Prag sehr gern gesehen hat, gab es in Argentinien auch, das war auf Jiddisch. Und Jiddisch war für die Deutschen wie eine Untersprache. Mhm. Also man konnte unter den Deutschen schon Leute ganz ziemlich rechts entdecken und die über die Ostjuden vielleicht so schlimm wie die Nazis sprachen. Also aus meiner eigenen Familie kenne ich die Anekdote, dass mein Großvater mütterlichseits nicht so gegen Hitler war. Nur die Judenfrage war für ihn ein Problem. Aber er war ziemlich rechts und er war mit vielen einverstanden. Also das ist nuanciert.
Die Wirklichkeit hat viele Grauschattierungen, wenig Schwarz und Weiß. Sie sind, Herr Magnus, in die Pestalozzi-Schule gegangen, nicht in die Goethe-Schule, denn da wären Sie auch nicht froh geworden. Erzählen Sie uns, warum?
Nein, die Goethe-Schule war die Nazi-Schule, schlechthin. Also es gab ganz viele deutsche Schulen in Argentinien, die wurden fast alle gleichgeschaltet, 33. Die Goethe-Schule ist berüchtigt, weil sie auch Nazis innerhalb ihrer Strukturen hatte, etc. Und die war sehr gleichgeschaltet. Die Pestalozzi-Schule dagegen wurde 34 ins Leben gerufen als eine Schule gegen den Nazismus. Also die meinen, es war die erste Institution weltweit, die sich gegen den Nazismus so ins Leben gerufen hat, von Schweizer Liberalen. Also es waren keine Juden.
Aber sie haben gegeneinander Fußball gespielt.
Das schon.
Pestalozzi-Schule und Goethe-Schule, was waren das für
Spiele? Wir haben viel Handball und Volle gespielt, immer verloren, weil die waren besser. Also die Goethe-Schule war immer besser in allen. Deutsch waren sie viel besser, und Handball und etc. Aber die Fußball kam erst später, das habe ich nicht erlebt, aber ein Bruder von mir. Und die haben Fußball gespielt und da waren die Pestalozzianer besser. Und in diesem Fußballspiel kam zu einem unglaublichen Eklat. Da war mein Bruder, das ist Zufall, also mein Bruder musste einen Freistoß werfen. Und da kam ein Typ von den Goethe, also das ist normal im Fußball, dass man den Gegner aus der Fassung bringen will, aber der hat zu ihm gemeint, mein Opa hat mit deinem Seife gemacht.
Oh.
Und da war mein Bruder, meinte, habe ich das richtig gehört? Das kann noch doch.
Da gefriert man ja heute noch.
Und er war
noch
ganz nahe am Ersatzbank. Und er hat zu den Leuten gemeint, also habt ihr das gehört? Also was er das hat nicht mehr mit Fußball zu tun oder mit nie, also das kann er nicht
sagen. Es war unmenschlich, rassistisch.
Es war wie unter sowieso. Der Gürtellinie, ja. Das war zu viel. Und mit der Geschichte der beiden Schulen etc. Also und da kam es zu einem Eklat und das Spiel wurde beendet etc. Und darüber spricht man immer noch. Also ich habe jetzt 20 Jahre danach recherchiert. Und es ist immer noch ein Problem.
Herr Magnus, dass Juden neben Nazis wohnten in Argentinien, das ging so weit, dass ein Adolf Eichmann, also der Schreibtischtäter, der den Mord an Millionen Menschen strategisch geplant hat in der Nazizeit, dass der ein paar Blöcke weiter wohnte in Buenos Aires. Sie haben ein Buch geschrieben, Das zweite Leben des Adolf Eichmann als Schriftsteller mit deutsch-jüdischer Familiengeschichte. Auch noch ein ziemlich oft satirisches Buch, aber damit man literarisch über jemanden schreiben kann, muss man ja in seinen Kopf schlüpfen und versuchen, ihn zu verstehen. Und dass überhaupt ein Mensch über Eichmann schreibt, kann ich mir kaum vorstellen, aber dass ein Schriftsteller mit einer jüdischen Familiengeschichte über diesen Mann schreibt, das muss eine unglaublich schreckliche Arbeit gewesen sein. War eigentlich regelmäßig schlecht?
Ja, es war nicht angenehm, die Vorarbeit. Es war wichtig, weil wenn man in der eigenen Familie eine Auschwitz-Überleberin hat, dann denkt man, man kennt die Geschichte schon. Und es ist schon, ich brauche die nicht zu studieren und auf jeden Fall nicht die andere Seite zu studieren, weil ich kenne alles. Und die Wahrheit ist, du kennst nichts.
Aber warum tun sie sich das an?
Ja, ich habe mir das angetan, weil ich entdeckte, es gab keinen Roman über Eichmann. Es gab ganz viele Fachbücher, aber keinen Roman. Und es gibt so viele offene Fragen, die nur ein Roman versuchen kann zu beantworten, wo ich meinte, okay, das sollte man machen. Und danach habe ich ein wichtiges Buch gelesen, wo es steht, dass Eichmann hat in Argentinien seine Wahrheit gesagt, in diesen Sassen-Interviews, diese berühmte Sassen-Interviews, wo er die Wahrheit gesagt hat, die er nicht in Jerusalem danach gesagt hat. Und da meinte ich, okay, das ist in Argentinien geschehen. Das ist ganz, ganz nahe an, wo ich geboren bin. Also und die waren alle dort. Ich soll es zumindest versuchen.
Ich habe bei den literarischen Passagen gefroren. Also das ist zum Beispiel eine Passage drin, wo Adolf Eichmann seinen Jungs erklärt, Sie sollen doch mal ausrechnen, wie das wäre. Sie sitzen in einem Zug, man nimmt dann alle Sitze raus und wie viele Menschen da reinpassen würden. Und wenn man von allen jetzt auch noch Fahrgeld nehmen würde, wie viel Geld käme da zusammen, um seinen Kindern seine Denkweise mitzugeben? Das ist ja wahrscheinlich eine literarische Passage. Da habe ich so gefroren und dachte, ihnen muss wirklich schlecht gewesen sein, als sie das erfanden.
Beim Schreiben nicht. Das Erfinden und das Schreiben war genüsslich, vielleicht zu genüsslich.
Genüsslich?
Ja, absolut. Und ich glaube, man kann es auch mit Genuss lesen, hoffe ich. Es muss auch so sein, weil wenn man keine gewisse Empathie entwickelt, dann funktioniert der Roman nicht.
Aber was hat die Familie gesagt? Unser Junge schreibt über Eichmann?
Das war natürlich schrecklich, und es ist immer schrecklich, wenn ich anfange zu schreiben, nein, darüber musst du nicht schreiben, aber danach geht es, danach versteht man, warum das gemacht hat und wieso das vielleicht ich doch die vielleicht richtige Person dafür war. Also ich kann darüber schreiben, weil man nie denken wird, also er ist auf dieser Seite, etc. Also, ich weiß nicht, also man muss diese Tabus rausnehmen. Sonst wenn ich das nicht mache, vielleicht macht das jemand, der mit Eichmann doch einverstanden ist. Also besser mache ich das.
Ironie gehört bei Ihrem Schreiben immer sehr viel dazu. Der Schriftsteller Ariel Magnus hat uns von seiner Jeckenfamilie erzählt, seinen deutsch-jüdischen Wurzeln. Er selbst ist in Buenos Aires geboren, 1975. Ja, da waren Sie doch ein kleiner Argentinier als Kind, so auf dem Fußballplatz.
Ja. Und ein normaler Kind, weil es gibt so viele Einwanderer in Argentinien. Also es war nur, ich hatte eine deutsche Vorgeschichte, aber es war, und mein Vater war Argentinier auch. Also ich war Argentinier und ich blieb Argentinier auch.
Sind Sie es heute noch?
Ja, natürlich. Also ich bin Weltmeister, regierender Weltmeister. Und
Fußball? Ja. Mit der deutschen Nationalmannschaft ist im Moment nicht viel herzumachen.
Nein.
Wie geht es der Argentinien zurzeit, fußballerisch gesehen? Ach,
fußballisch sehr gut. Anders würde ich lieber nicht sprechen. Also es ist chaotisch, es ist Krise, wie immer wieder, aber jetzt ganz, ganz tief. Also nein, es geht nicht. Es ist kein guter Moment, um dort zu leben.
Sie haben in Deutschland studiert, Philosophie, Romanistik in Heidelberg. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie plötzlich dahin wollten?
Ja, ich habe eine Frau kennengelernt, die Deutschfanatiker war. Sie wollte unbedingt Adorno und Benjamin in Deutschland studieren. Und wir sind zusammengekommen, erst nach Heidelberg, dann nach Berlin. Und wir sind beide Schriftsteller geworden hier in Deutschland und haben wir uns gedacht, also wir schreiben auf Spanisch, wir müssen zurück. Wir sind 2005 zurückgegangen. Das war eine gute Zeit in Argentinien, das war nach der Krise, vielleicht kommt es wieder jetzt. Und wir sind dort lange geblieben und wir dachten uns, wir haben Deutschland vermisst. Viele Dinge, viele, die Ruhe, die Bücher, Supermärkte, was weiß ich, ganz viele Dinge haben wir vermisst und die Sprache auch, wir haben auch Deutsch untereinander gesprochen und vor 3 Jahren habe ich die Einladung bekommen, ich war immer wieder hier, Lesungen etc., aber jetzt habe ich die Einladung bekommen, nach Mülheim an der Ruhr als Metropolenschreiber zu kommen.
Für das ganze Ruhrgebiet, ne?
Für das ganze Ruhrgebiet. Und ich muss ein Buch über das Ruhrgebiet schreiben, was ich sehr gern mache, ich schreibe sehr gern Bücher über Orte. Nur doof war, wir sind gekommen, Oktober 2020, 3 Wochen später, Lockdown. Corona. Lockdown.
Und das im leutseligen Ruhrgebiet, da konnten Sie gar nichts erleben. Es ist aber zum Beispiel eine Kurzgeschichte rausgekommen. Ich habe sie nicht gelesen, aber der Titel hat mich begeistert. Der einsamste Papierkorb von Duisburg. Wie sind Sie und der Papierkorb denn zusammengekommen?
Ja, das liegt hier, das ist in der Nähe von diesem Landschaftspark in Duisburg, was mich fasziniert hat und das man in Corona-Zeiten auch besuchen durfte. Naja, da liegt ein Papierkorb so weit entfernt von allem, dass ich mir das gedacht habe. Also das ist der Blickpunkt vielleicht, der Einwanderer hier mitbringen können, also dass sie das sehen. Vielleicht als Deutscher ist man gewöhnt, so Papierkörper zu sehen, wo du als Ausländer es nicht erwarten würdest. Und deswegen habe ich es auch gesehen. Vielleicht,
also so mitten im Grünen? Oder?
Nein, es war neben einer Bank sozusagen. Aber es war logisch.
Aber irgendwie. Er war einsam.
Es war zu weit weg. Also wenn man bis dorthin kommt, dann geht man irgendwann auch weg und dann kommt man zu einem Papierkorb. Dann braucht man nicht ein Papierkorb, das so weit entfernt ist. Also es sind diese literarischen auch.
Ein Papierkorb gesehen mit literarischen und mit südamerikanischen Augen. Herr Magnus, geschrieben haben Sie gefühlt, habe ich gehört, seit immer, seit dem 8. Lebensjahr. Haben Sie Ihr Opus 1 eigentlich noch?
Mein Opa?
Opus 1.
Opus 1, ja. Ich habe alles dabei.
Seit ich 8 bin?
Ja, ich habe alles dabei. Ich habe nicht nur geschrieben, ich habe Bücher gebastelt. Also ich habe immer Bücher geliebt und bis heute muss ich immer Bücher schreiben. Auch wenn ich eine so kurze Geschichte wie den Papierkorb da schreibe, dann muss es, das muss es in einem gesamten Konzept reinpassen.
Aber das, so das allererste, worum ging das da bei den gebastelten Büchern?
Das war eine kleine Flöhe. Das war die kleine Flöhe, das waren die Abenteuer einer kleinen Flöhe, da war ich 8.
Eines kleinen Flohs?
Eines kleinen Flohs, das wollte ich sagen. Mhm. Und da habe ich, ich glaube, zumindest 3 Episoden geschrieben. Und das war tagelang, was mich wundert, war, da bist du zu klein, um irgendwas tagelang zu machen, also da, zu unterbrechen und weiterzumachen. Aber so bin ich auch geblieben und das war, seitdem schreibe ich immer. Vielleicht gibt es Phasen, wo ich nicht schreibe, aber danach habe ich ab dem ich 20 war, habe ich jeden Tag geschrieben und viele Bücher geschrieben, ohne die Vorstellung, das zu veröffentlichen. Also einfach, weil ich es wollte. Dann mit 30 habe ich gemeint, okay, jetzt muss ich doch in die Öffentlichkeit gehen und da bin ich seitdem.
Also es hieß, die haben so 50 Bücher geschrieben, davon sind 20 so ungefähr veröffentlicht. Das heißt, die Schubladen, wenn sie alles noch haben, die müssen ja überquellen vom Material, aus dem man vielleicht noch was machen kann.
Ja, ja, natürlich. Also ich habe diese 20, 30 Bücher, die nicht veröffentlicht wurden, die habe ich parat. Und immer, wenn ein Verleger mir fragt, also hast du was, dann schicke ich sofort 4 oder 5 Optionen und die können sich auswählen. Also ja, ich wollte nicht veröffentlichen, bis ich 30 war und seitdem will ich alles veröffentlichen, was ich kann, weil ich kann.
Wie schreiben Sie eigentlich? Gehen Sie spazieren und schreiben dann in den Computer sozusagen auf, was Sie sich erdacht haben? Oder setzen Sie sich eisern an den Computer, bis was kommt oder eben auch nicht?
Ich stehe auf und schreibe jeden Morgen. Also und da weiß man, was
ein Arbeitsplatz, richtig so diszipliniert.
Absolut diszipliniert. Da fühle ich mich ganz, ganz deutsch. Also da muss ich brauche meine Ruhe, meine Arbeit und ich bin eine Routine mit Beinen. Also da muss ich jeden Tag dasselbe machen. Und so kann ich innerhalb der Routine kreativ werden.
Wie war das? Ich bin eine Routine mit 2 Beinen?
Genau.
Das Bild klaue ich Ihnen mal. Herr Magnus, rund 50 Bücher oder Buchentwürfe, viele noch in der Schublade. Bei einem 48-Jährigen, da muss man natürlich auch früh anfangen. Immerhin 20 davon sind veröffentlicht, 3 bislang auf Deutsch. Nicht alles, aber ein großer Teil Ihres Schreibens kreist in verschiedenster Form um dieses Thema, wie man Menschen sieht und wie sie gesehen werden, um Klischees und darum, was man voneinander zu wissen glaubt. Auch gar nicht nur im Familienkontext. Es gibt ein Buch über Der Chinese auf dem Fahrrad, heißt's, über chinesische Einwanderer in Argentinien. Und darauf wollte ich hinaus, das ist mehrfach übersetzt worden. Das heißt, wie man die anderen sieht und wie man ihnen begegnet, das ist offenbar in den unterschiedlichsten Sprachen ein sehr ähnliches Thema. Denn warum hätten sich sonst deutsche Leser zum Beispiel für Chinesen in Argentinien interessieren sollen?
Ja, und anderswo auch. Ich glaube, hier hat es mit den Chinesen selbst zu tun. Also Chinesen sind überall wie die anderen. Und dieses Blick, den habe ich hier entwickelt, in Deutschland, weil ich lebte in Deutschland, als ich jedes Mal, wenn ich nach Argentinien kam, sah ich, dass es mehr und mehr Chinesen gab, die so kleine Supermärkte hatten. Aber die Leute im Land haben es nicht gemerkt, das war haben sich nicht gekümmert. Ich wollte eigentlich ein Sachbuch darüber schreiben, und das wurde mit viel Enthusiasmus abgelehnt von den Verlagen. Und deswegen habe ich den Roman geschrieben. Und diesen Clash der Kulturen möge ich sehr gern, weil da es ist nicht nur, dass man den anderen kennenlernt, sondern man lernt sich selbst kennen, natürlich, weil wenn man, was siehst du von den anderen, sagt was du selbst bist.
Und mir ging gerade nochmal durch den Kopf, was für ein schönes Wort Jecke ist, also für Deutsch, Jüdisch-Deutsch, dann muss man das nicht immer aufdröseln, dann hat man ein Wort dafür, sie mögen es sehr. Ist das eigentlich okay, wenn ich das benutze?
Ja.
Oder gehört sich das nicht?
Es ist okay, es kommt immer darauf an, wie man Wörter benutzt, natürlich. Wörter müssen alle benutzen dürfen, nur wie man das sagt, was man damit ausdrücken will, das kann problematisch werden.
Aber dass ich Sie das frage, ist wahrscheinlich sehr deutsch, oder? Ob ich das Wort benutzen darf?
Ah, ja, das vielleicht, ja, das vielleicht. Ja, es ist problematisch, also da tun mir die Deutschen ein bisschen leid, indem sie immer darüber nachfragen müssen, die können darüber nicht sprechen, die können darüber kaum Witze machen. Das sollte nicht so sein. Also wenn man ein reines Gewissen mit diesen Themen hat, müsste man darüber sprechen können, dürfen, müssen.
Wie wohl fühlen Sie sich eigentlich hier?
Also ich fühle mich in Berlin sehr wohl. Seit 99 hier gekommen bin, also ich habe irgendwie die Demokratie ein bisschen hier in Deutschland entdeckt, die politische Demokratie, da war ich begeistert und ich fühle mich hier sehr wohl, sehr frei etc. Natürlich ist es immer noch der Täter und ich muss, wenn ich ältere Menschen sehe, denke ich mir, okay, wo warst du, wo waren deine Eltern etc., aber das ist wie eher ein Spiel als etwas Ernstes.
Diese älteren Menschen, die Ihnen noch solche Sachen erzählen müssten, die werden immer weniger. Die Jungen werden mehr. Also antisemitische Vorfälle in Deutschland gibt es ja nun mehr als noch vor 10, 20 Jahren. Sie sind nicht besonders religiös, aber man merkt es ja schon am Namen. Wie ist das? Meiden Sie Orte oder fühlen Sie sich wohl und denken einfach, ja, die Deutschen haben mehr Sorgen, als sie sich machen müssten. Wie sehen Sie das?
Nein, ich habe keine Angst. Ich habe in der Synagoge in Gelsenkirchen eine Lesung gehalten. Da bin ich aus dem Zug gestiegen und ich habe mir gesagt, also ich weiß nicht, wo die Synagoge ist. Ich sollte die Menschen hier fragen. Ich hätte nicht bis zur Synagoge gekommen. Es gab einen Angriff so zwei oder drei Tage.
Das habe ich nicht verstanden.
Ja, ich dachte, das waren alle Muslime. Wenn ich nicht die richtige Frage, wo die Synagoge ist, dann kriege ich eine.
Also, ach so, und dachten Sie, kriegen Sie eins auf Dach, wenn Sie das fragen.
Ja, was wieso? Es geht mir nicht an. Und es gab einen Angriff so zwei, drei Tage vorher. Also das muss man absolut nicht kleinreden und es ist ein Problem etc. Ich persönlich in meinem Leben sehe ich es nicht als Problem. Ich meide keinen Orten und ich glaube, dass ich würde als Dunkelhäutiger oder als Araber bist du viel schlimmer dran in Deutschland. Da erlebst du Rassismus jeden Tag, das habe ich selbst, ich sitze im Zug mit einem Dunkelhäutiger nebenan, ich bin der Jude und da ich weiß bin, ist es kein Problem, da bin ich immer zugestiegen und ich habe meine Fahrkarte gezeigt und der arme Mann neben mir muss es immer wieder zeigen, weil er in jede Station neu zugestiegen ist, also das als Jude, es gibt ganz, ganz wenige, jetzt sind die Russen das Problem, die russischen Juden, also
Sie haben beide Pässe, ne? Den argentinischen und den deutschen. Der, ja. Wer in Argentinien geboren ist, bleibt das für immer und ewig, oder?
Wer in Argentinien geboren ist, ist Argentinier. Ich könnte auch die brasilianische Staatsangehörigkeit haben, aber dann verliere ich die deutsche. Die deutsche habe ich von meinem Vater bekommen, weil meine Mutter hat es nicht, weil meine Großmutter es nicht haben wollte, glaube ich, oder hat sie? No, vielleicht hat sie es.
Okay. Es geht vieles durcheinander in dieser Familie und das macht den Reiz.
Sie sind ja, für mich ist es normaler, wenn ich andere Leute treffe und das erzähle, dann ist es wie unterschiedlich.
Ihr Lieblingssport, der Fußball, der könnte so integrativ sein, so völkerverbindend. Das ist ein Mannschaftssport. In den Mannschaften selber ist das Problem ja auch oft ziemlich klein, aber bei den Fans hauen sie oft ziemlich rassistisch aufeinander.
Ja, also Fußball, wenn Fußball konnte, das konnte so ein Beispiel sein, wie das funktionieren könnte, aber es ist nicht das ganze Leben. Also da
spielen Sie noch?
Nein, ich habe als kleines Kind gespielt, als Torwart, auch wenn ich klein bin, in ein jüdisches Team. Unter Juden. Das war unter Juden, aber in eine Jeke-Mannschaft von Emanuel hieß es. Das war eine jüdische deutsche Gemeinde. Aber nicht mehr. Meine Geschwister schon. Ich habe einen Bruder hier, der in Pankow spielt.
Herr Magnus, es gibt eine Autoren-Nationalmannschaft in Deutschland. Vielleicht müssten Sie mal anklopfen. Vielleicht brauchen die noch einen Torwart.
Das kann ich nicht mehr machen. Mein Rücken lässt mir nicht mehr spielen. Außerdem würde ich nicht für eine deutsche Mannschaft spielen. Ich würde für eine argentinische Mannschaft spielen.
Die stehen auch im Moment besser da. Ariel Magnus hat uns von seiner weit verzweigten, viel verschlungenen, manchmal auch ein bisschen schwer durchschaubaren Familie erzählt, mit einem bisschen Ironie auch immer im Blick und mit Fröhlichkeit. Herr Magnus, Sie sagen, Sie schreiben, seit Sie 8 Jahre alt sind. Wäre überhaupt ein anderer Beruf als Schriftsteller denkbar gewesen?
Nein, als ich 13 war, hat mir meine Mutter zu einer Journalismusschule geschickt und nicht zu einer literarischen Schule. Also ein literarisches,
da muss man sich immer so an die Fakten halten.
Genau, genau. Das ist eine jiddische Mame, wo sie denkt, also Literat, das kann er machen, aber er muss etwas richtig lernen. Und das habe ich sie jahrelang schwer genommen, aber danach war ich froh, dass ich diese literarische Werkstatt vermieden habe und ich bin da geblieben. Ich war auch Journalist lange Zeit, ich könnte das wieder machen, aber ich bin immer Schriftsteller gewesen und geblieben.
Da muss man das Fabulieren auch nicht so eindämmen, was Ihnen zu lieb ist. Im Moment gibt es, glaube ich, ein Berliner Roman auf dem Schreibtisch. Der soll auf dem Tempelhofer Feld spielen, diese große Brache in Berlin. Kriegen wir dazu 3,5 Worte oder ist das zu früh?
Es ist vielleicht zu früh, aber es ist aus der Perspektive eines syrischen Flüchtlings geschrieben, der dort geblieben ist.
Auf dem Tempelhofer Feld?
Auf diese Tempo-Homes des Tempelhofer Feld, die 2017 aufgeräumt wurde. Aber so. Der ist geblieben. Und er kennt ein paar Leute dort und es ist ein Roman über das Tempelhofer Feld, das ich eine faszinierende Landschaft finde.
Mhm. Joggen Sie da?
Ich habe im Schillerkiez gelebt und da war ich jeden Tag, bin ich dort zu Fuß gegangen, ja.
Also das Tempelhofer Feld, die große Weite in Berlin, die kennt Ariel Magnus gut und sie wird eine Rolle spielen in seinem nächsten Roman, den wir noch kennenlernen werden. Den schreiben Sie auf Deutsch?
Den schreibe ich direkt auf Deutsch, ja.
Erstmal vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio und alles, alles Gute für Danke. Sie, für Ihre weit verzweigte Familie, für alle Brüder, Tanten, Schwestern in Buenos Aires wie in Deutschland. Vielen Dank für Ihren Besuch hier.
Ich bedanke mich.